Die Radio Wissen. Hörsaal.
Es ist ganz egal, wie alt oder jung wir sind, stellt Hans-Jürgen Bartsch fest, der die Vorträge, die gleich folgen, natürlich schon gehört hat. Sexualstörungen können jeden von uns treffen, zu jeder Zeit und oft auch ohne, dass wir gleich wissen, was da gerade mit uns geschieht.
Jeder von uns hat im Leben manchmal Phasen, wo man mehr oder weniger Sex hat, Krisen, Schwangerschaft, Jobwechsel, was auch immer.
Stress ist ein überlebenswichtiges Alarmsystem, aber wenn es zu Dauerstress kommt in einer komplexen Beziehungswelt, dann wird uns dieses Alarmsystem zum Verhängnis.
Also Sexualität ist im Alter wichtig, aber auch bei chronischen Erkrankungen.
Stressassoziierte Erkrankungen sind nicht auf eine Ursache zurückzuführen, sondern sind im Grunde genommen sind sie multifaktoriell.
Denn nur wer sich in seinem eigenen Körper wohlfühlt, der kann auch guten Sex haben. Der ist sexy, egal wie er objektiv ausschaut.
Sexiocaine wird gleich Michaela Bayerle-Eder ausrufen. Die Internistin und Sexualmedizinerin von der Universität Wien befasst sich sowohl bei euch Frauen als auch bei uns Männern mit Sexualstörungen. Und die haben, je nach Geschlecht, ganz unterschiedliche Gründe. Doch eins haben sie wiederum ganz oft als Ursache gemeinsam: den Stress. Wer zu viel davon hat, hat bald auch keinen Sex mehr. Bevor die Professorin da mit uns gleich in die Einzelheiten geht, schalten wir aber den Vortrag von Pascal Calabrese vor. Der Neuropsychologe spricht über die Grundlagen von Dauerbelastungen, die auf unseren Körper einwirken. Sein Thema: Stress und psychische Erkrankungen, Erkenntnisse aus Neurobiologie und Psychiatrie. Und darin erfahren wir, wie Stress überhaupt entsteht und dass wir ihn grundsätzlich gar nicht loswerden können. Denn der Säbelzahntiger steckt immer noch tief in uns drin, obwohl es den schon gar nicht mehr gibt. Also, die Sache mit dem Säbelzahntiger und noch vieles andere mehr hat Professor Calabrese von der Universität Basel am 7. Juli 2016 auf dem Medizinikum in Lech am Arlberg seinen Zuhörern erklärt. Und ihr könnt das jetzt auch erfahren. Sex haben wir dann etwas später.
Und zwar werde ich Ihnen erstmal sagen, was ich Ihnen dann sagen werde, und danach werde ich es Ihnen sagen. Und dann werde ich es für Sie nochmal zusammenfassen, so nach dem Motto: Repetitio memoria mater est. Nun, also, unser Gehirn ist ein Beziehungsorgan. Wir sind ganz besondere Wesen, die auf Kommunikation aus sind. Wir sind keine Autisten. In der Regel nicht. Das ist eine Erkrankung, das wissen Sie, eine schwere Erkrankung, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass man eben nicht mehr oder überhaupt nicht zur Kommunikation in der Lage ist. Stress spielt eine wichtige Rolle. Stress ist ein Alarmsystem, was sich entwickelt hat. Und es ist eigentlich kein Zivilisationsproblem, sondern eigentlich ein Zivilisierungsproblem. Also mit der Zeit hat sich dieses Alarmsystem entwickelt und es war überlebenswichtig. Dauerstress wird dann zum Problem, weil es ein Phänomen ist einer komplexen Beziehungswelt, die wir uns geschaffen haben. Nämlich seinerzeit vor ungefähr 6-7 Millionen Jahren, als wir uns von anderen Verwandten getrennt haben und unserem vergeistigen Weg gegangen sind und dann so vor ungefähr 2,5 Millionen Jahren zum Homo sapiens wurden. Die Symptombildung, die sich daraus ergibt bei einer sogenannten reduzierten Stimuluskontrolle, die spüren wir dann am eigenen Leib und an der Seele, wie wir so schön sagen. Symptombildung und was heißt Stimuluskontrolle? Wir sind immer darauf aus, Kontrolle über die Situation zu behalten. Stressassoziierte Erkrankungen sind nicht auf eine Ursache zurückzuführen, sondern sind im Grunde genommen sind sie multifaktoriell, was ihre Entstehungsbedingungen angeht. Nun, das ist das, was ich gerade angedeutet habe, nämlich die Tatsache, man kann sagen, wir sind Menschen. Als Menschen sind wir Wirbeltiere, genauer gesagt, wir sind Säugetiere, Nukinuki. Also ganz wichtig, das zeigt schon mal, dass wir abhängig sind von derjenigen, die uns zur Welt bringt, in den ersten Lebensjahren allemal. Und wir sind Primaten. Zu der Zeit, als man diesen Titel uns vergeben hat, verliehen hat, hieß es noch Herrentiere. Heute würde man vielleicht sagen Frauentiere oder so etwas, nicht? Aber Herrentiere heißt, wir sind die Besten. Warum sind wir die Besten? Und wir sollten uns nicht allzu viel darauf einbilden, weil es gibt andere Herrentiere, Gibbons zum Beispiel, Orang-Utans, Gorillas und Schimpansen, die uns von den Verwandtschaftsverhältnissen her vielleicht sogar noch am nächsten kommen. Wir teilen mit denen oder die mit uns, je nachdem, wie sie wollen, über 99% des genetischen Erbes. Wir unterscheiden uns nur marginal, aber dieser marginale Unterschied ist hier oben, supramaxillär, wie wir manchmal sagen. Das heißt also, wir sind kommunikative Wesen und was macht unser Gehirn so besonders? Die Anzahl der Nervenzellen. Es gibt kein anderes intelligentes Wesen auf diesem Planeten, was so viele Nervenzellen hat, auf so wenig Raum. Die Dichte der Verknüpfungen dieser unterschiedlichen Nervenzellen zueinander und das Tempo der Signalübermittlung, der Informationsverarbeitung oder das, was wir manchmal als Mental Speed bezeichnen. Das heißt also, wir haben eine Menge Anzahl von Nervenzellen, die sich zu Netzwerken verknüpfen, die sind auch hervorragend miteinander in Beziehung stehend und diese Information wird in Windeseile übertragen. Und das ist das, was unser Gehirn so auszeichnet. Und wir sind Beziehungswesen. Das ist eine ganz interessante Untersuchung von Dunbar, die Ihnen einfach zeigt, je häufiger Sie andere Wesen, menschliche Wesen treffen, desto höher bewerten Sie dann die emotionale Nähe. Das bedeutet also, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und er benötigt Kommunikation auf der einen Seite und soziale Nähe, um überhaupt existieren zu können. Nun, unser Gehirn ist also ein Beziehungsorgan, dank dieser Aspekte, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das heißt also, wir haben ein besonderes neuronales Verschaltungsmuster mit vielen Zellen, vielen Synapsen, eine schnelle Informationsverarbeitung und wir sind natürlich in der Lage, ständig diese Netzwerke anzupassen, situationsadäquat. Das ist das, was wir als Plastizität bezeichnen. Wir haben eine komplexe Kommunikationsstruktur, nicht nur Schriftsprache, sondern gesprochene Sprache vor allem, aber auch Gestik, Pantomimik, Mimik und dergleichen mehr. Wir haben eine mentale Repräsentationsfähigkeit. Das heißt, wir können uns in andere Wesen hineindenken. Wir können uns so etwas machen wie put yourself in others' shoes. Das ist das, was man als Theory of Mind bezeichnen. Nun, wir sind in der Lage, Zeit aufzulösen, Zeit zu verstehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir können sogar noch fein auflösen, sagen, es gibt sowas wie Chronognosie, die Fähigkeit, Zeit überhaupt begreifen zu können, dass es so etwas wie Zeit gibt, Vergänglichkeit, Chronologie, gestern, heute und dann erst morgen und schließlich Chronometrie. Wie viele Minuten habe ich jetzt schon ungefähr über das und das Thema gesprochen? Und ohne Zeitwahrnehmung sind Sie nicht mal in der Lage, naja, zum Beispiel Humor zu verstehen. Kommt jemand in die Bäckerei und sagt, hören Sie mal, ich hätte gerne eine Semmel, dann kriegt er eine Semmel, geht nach Hause, kommt wieder und sagt, hören Sie mal, ich habe aber gerne eine Semmel von heute. Und dann sagt der Bäcker, gewitzt wie er ist, wenn Sie die von heute haben wollen, müssen Sie morgen kommen. Sie merken schon, wenn Sie nicht Zeit verarbeiten können, können Sie nicht mal die einfachsten Witze verstehen. Also, multiple Gedächtnissysteme. Wir können hin und her schalten, auf der einen Seite zwischen Gedächtnisaspekten, erlernten Verhalten, worüber Sie überhaupt nicht nachdenken, sondern es funktioniert einfach. Prozedurales Lernen nennen wir das. Und dann natürlich das Deklarative, das bewusste, willentliche Erlernen von Handlungen, speichern und wiedergeben unter ganz, ganz kontrollierten Bedingungen, eben Stimuluskontrolle. Und schließlich, wir verfügen etwas über eine emotionale Multiperspektivität. Was bedeutet das? Wir sind auf jeden Fall erstmal in der Lage, Freude, Wut, Angst, Ekel, Trauer, Überraschung und dergleichen mehr, das sind die sogenannten Basisemotionen, die gibt es überall, die sind universell in China, in Dänemark, in Italien und in Österreich. Aber wir sind auch in der Lage, Emotionen von anderen zu verstehen. Wir können empathisch reagieren, weil diese unterschiedlichen Fähigkeiten selbstverständlich netzwerkartig miteinander verknüpft sind. Das bedeutet dann zum Beispiel Gedächtnis und mentale Repräsentation. Erlaubt es mir zum Beispiel so etwas wie ein Arbeitsgedächtnis. Was passiert gerade und wie muss ich jetzt reagieren? Oder Ironie und Humor wird aus einer emotionalen Wahrnehmungsfähigkeit, die ich dann verbrämen kann, zum Beispiel mit Sprache. Ich habe es nicht so gemeint, zum Beispiel. Oder die Tatsache, dass wir uns in andere Leute hineinversetzen können und auch noch in der Lage sind, dessen Emotionen zu erkennen, macht uns grundsätzlich zu empathischen, altruistischen Wesen. Und schließlich diese komplexe neuronale Verschaltungsstruktur ermöglicht es uns zum Beispiel, in andere Sprachen einzutauchen, andere Sprachen zu erlernen. Und schließlich können wir dann, weil wir uns ja merken können, worauf wir gut, worauf wir nicht so gut reagieren und das Ganze sogar noch verknüpfen können mit Emotionen, so etwas wie eine Präferenz herstellen. Das mag ich nicht. Und das alles zusammen macht uns natürlich zu sozial kompetenten Wesen. Das ist das, was uns eigentlich ausmacht. Freud und Leid natürlich. Das ist ein großer Vorteil in der Evolution, aber es kann im zwischenmenschlichen Miteinander natürlich ein großer Nachteil sein. Wir verfügen auf der einen Seite über überlebenswichtige Alarmsysteme. Und die gab es schon damals, als wir noch nicht unseren vergeistigten Weg gegangen sind. Die haben sich ungefähr ausgebildet vor 6, 7, 8 Millionen Jahren. Da gab es die schon. Sie haben die Players schon gehört. Es gab so etwas wie eine Amygdala, einen Hypothalamus, eine Hypophyse, ein Thalamus, der alles filtert, was von außen kommt, bevor er es dem Großhirn weiterspielt. Ist es überhaupt wichtig, das zu bewerten, ja oder nein? Und schließlich der Hippocampus hier, der die Schaltstelle zum Großhirn bildet und im Grunde genommen das sicherstellt, was wir dann als Gedächtnisfähigkeit bezeichnen. So, und das hat sich dann drumherum aufgebaut. Das ist der Cortex, also die Großhirnrinde. Und die gibt es bei unseren Vorfahren auch. Die anderen Primaten, Gibbons, Orangutans, Schimpansen und so weiter haben das auch. Aber wir haben es noch weiter getrieben in den letzten 2,5 Millionen Jahren. Und was gewachsen ist, ist vor allem das hier, dieser Anteil des Großhirns, der große Orchestrator, der präfrontale Kortex. Damit erheben wir uns als Primaten über andere, die Primus inter pares gewissermaßen. So, damals sah die Situation noch so aus, da hat dieses Kontrollsystem, Sie haben schon gesehen, ist in der Mitte gewissermaßen, was unsere Emotionen steuert, das war ganz wichtig. Warum? Dieser Herr hier, unser Vorfahre, der aus seiner Höhle gegangen ist, der hatte mit solcher einer Umwelt zu kämpfen. Das heißt also, da gab es Conspecifics, wir haben uns ja seinerzeit, Sie erinnern sich, vor 7 Millionen Jahren ungefähr, Sie erinnern sich, nicht so großartig voneinander unterschieden. Das heißt, da gab es Grabenkämpfe natürlich, denen mussten wir erstmal gewachsen sein und wir mussten schnell reagieren, damit wir nicht von der Evolution weggeixt werden. Das heißt, du brauchst ein solches Alarmsystem und die Stressreaktion war natürlich enorm wichtig. Das heißt, wenn zum Beispiel ich irgendwo stehe und es kommt irgendwie ein Säbelzahntiger aus der Entfernung schon an, darf ich erst gar nicht überlegen, ist es eine trächtige Säbelzahntigerin, hat der schon gegessen oder nicht? Nein, allein schon dieses einfache Muster reicht, welches ich auf meiner Netzhaut zu sehen kriege, um es dann an den Thalamus, der diese Information filtert, zu übertragen. Der wiederum alarmiert sofort die Amygdala, den Mandelkern, immer dann, wenn es brenzlig wird. Und die Amygdala wiederum, die setzt sich dann in Verbindung mit dem sogenannten Hypothalamus, der dann wiederum an seiner Hirnanhangdrüse eine Information weiterleitet, die dann dazu führt, dass in unserer Nebenniere, die natürlich aus einem inneren Anteil und einem anderen Anteil besteht, genau das macht Cortisol ausschütten und Adrenalin, welches dann im Grunde genommen im Gehirn dann zu Noradrenalin umgebaut wird. Und dann kommt erst diese Stressreaktion in Gang und wir sind dann vor diesem bösen, bösen Säbelzahntiger gerettet. Selbstverständlich muss diese Reaktion dann zurückgemeldet werden. Das ist wichtig, an den Hippocampus. Der Hippocampus kann dann besser arbeiten. Er kann dann durch das Noradrenalin zum Beispiel Glucose, die dann über das Cortisol gewissermaßen bereitgestellt wird, besser umbauen, utilisieren, wie wir sagen. Und damit merkst du dir ein für alle Mal, bitte dort nicht wieder hingehen, denn da gibt es zu viele Säbelzahntiger, die könnten gefährlich werden. Andere Strecke nehmen, wenn du das nächste Mal jagen gehst. Nun, die Reaktion wird heruntergeschraubt. Wie funktioniert das? Weil sich erst sehr viel später der Cortex, sehr viel später heißt ungefähr 20 Millisekunden, nur so. Der Cortex schaltet sich rein. Das heißt also, das Großhirn sagt dann, ja, okay, was ist es? Das heißt, unsere Sehrinde sagt, okay, das ist ein Säbelzahntiger. Und wo ist dieser Säbelzahntiger? Das macht dann unsere hintere Parietallappen. Ja, der ist noch weit genug weg. Dann musst du überlegen, und wie sehen die Chancen aus, dass er dich erwischt oder nicht erwischt? Okay, muss ich schnell rennen oder soll ich mich einfach langsam verhalten, verstecken? Und dann kommt der große Orchestrator und sagt, es ist schon okay, du kannst nachlassen, du bist jetzt safe. Es wird dir nichts passieren, der Säbelzahntiger wird dich nicht einholen. So. Diese einfachen Reaktionen haben sich in der Evolution durchgesetzt. Wir nennen das klassisches Konditionieren beispielsweise. Sie kennen dieses Experiment, Hund sieht Fleisch, fängt an zu sabbern, hinterher hört er einfach nur einen Ton, macht natürlich keine Anstalten zu sabbern. Wenn ich aber diesen Ton häufig genug mit dem Fleisch paare, dann wird dieser Hund auch schon sabbern, wenn er diesen Glockenton hört. Pavlovsche Konditionierung, kennen Sie. Und diese Art von Konditionierung kommt ständig vor, auch heutzutage natürlich. Wir wissen das zum Beispiel von Krebspatienten, die eine Chemotherapie bekommen. Sie bekommen ein Medikament und ihnen wird übel. Sie kommen ins Wartezimmer zur chemotherapeutischen Behandlung, bekommen ein Medikament und ihnen wird dann übel. Am Schluss reicht schon die Anwesenheit im Wartezimmer zu sein, das kennen wir alle, dass dann im Grunde genommen sich eine Übelkeit auslöst. Und das Ganze können Sie sogar aufs Berufsleben übertragen. Sie haben dann zum Beispiel einen Konflikt, der Ihnen irgendwie Magengrummeln verursacht. Am Arbeitsplatz passiert das Ganze. Da kriegen Sie dann zum Beispiel diesen Konflikt, der Ihnen dann Magengrummeln verursacht. Und am Schluss reicht es schon, wenn Sie morgens zur Arbeit gehen. Am liebsten würde ich daheim bleiben, weil da geht es mir so schlecht. Sie sehen, die alte, archaische Reaktion greift natürlich erst recht in unserer hypermodernen Arbeitswelt, weil nämlich dieses Männchen hier sich entwickelt hat. Sie wissen, vor ungefähr 15.000, 16.000 Jahren haben wir dann angefangen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Eine komplexe Struktur hat sich dann aufgebaut, die dann natürlich Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Partnern erfordert hat. Und jetzt kommen nämlich nicht mehr die Säbelzahntiger zum Zug und solche Geschichten, sondern das ist das, was uns da draußen erwartet. Und das ist mit diesem Leben hier gefüllt. Stress am Arbeitsplatz, Erziehung, ein guter Vater sein, ein guter Kollege sein, ein toller Professor sein. Und dann wird man vielleicht noch von anderen Menschen ausgegrenzt, gemobbt oder verliert vielleicht liebgewonnene Menschen. Und das alles verursacht natürlich Stress. Und die Folgen dieser Dauerstressreaktion, die normalerweise von diesem Hippocampus hier herunterreguliert wird, sind dann sogar bis auf die Nervenzellen herunter zu spüren. Das heißt, das wäre eine normale Hippocampuszelle. Sie sehen, wie dicht verzweigt sie ist und sie hat alle Möglichkeiten zu reagieren. Plastizität nennen wir das. Wenn sie aber Dauerstress ausgesetzt sind, dann sehen diese Zellen so aus. Ja, sie verlieren die Möglichkeit, sich mit anderen Zellen in Verbindung zu setzen, was dann bedeutet, dein Interaktions- und Reaktionsspielraum grenzt sich deutlich ein. Das heißt, es kommt zu einer Demontage unseres Beziehungsorgans. Aus diesem neuronalen Verschaltungsmuster werden dann kognitive Störungen, Aufmerksamkeitsstörungen, mentale Verlangsamung. Was ist mit der komplexen Kommunikationsstruktur? Eine kommunikative Verarmung, ich-bezogener Sprach- und Körperausdruck, mentale Repräsentation verkommt zum mentalen Egozentrismus mit einer reduzierten Flexibilität und einem mangelnden Perspektivwechsel. Die multiplen Gedächtnissysteme, die werden dann heruntergeschraubt zum nestischen Automatismen. Das heißt, du reagierst nur noch automatisch auf Dinge und bist dann sofort versperrt und gehst zu, wenn dieser Stimulus kommt, der dir irgendwie ein Unbehagen bereitet, ohne darüber nachzudenken, was man denn dagegen tun könnte. Und was ist mit der emotionalen Multiperspektivität, Freude, Wut, Angst, Ekel, Trauer, Überraschung und dergleichen mehr? Naja, das Gefühl der Gefühllosigkeit stellt sich ein. Und das ist nämlich genau das, was dann die Depression psychiatrischerseits auszeichnet. Der Gefühllosigkeit, eine emotionale Verflachung. Und was ist mit diesen ganzen Fähigkeiten, die wir Kraft dieser Möglichkeiten hier entfalten? Naja, aus Sozialkompetenz wird sozialer Rückzug, Melancholie und Depression anstatt Ironie und Humor, ja, Denkstarre statt Arbeitsgedächtnis, Empathie verkommt zur Apathie, Theoretisieren wird dann heruntergeschraubt zur Rumination, immer über den gleichen Gedanken nachzudenken. Und das ist genau das, was auch im Rahmen einer Depression passiert. Die Mehrsprachigkeit verkommt zur Sprachlosigkeit und die Präferenzen, die ich ausgebildet habe, sind nur noch dazu da, dass sie Denkblockaden erzeugen. So kommt es dann allmählich zur Demontage des Beziehungsorgans, weil ich die Kontrolle über die Stimuli verloren habe in dieser komplexen Welt. Die Folgen dieses Kontrollverlustes, Neokortex heißt Großhirn, sind dann, dass natürlich meine Wahrnehmungsschwelle für Dinge, die allemal in meinem Körper ablaufen, jeder von uns empfindet irgendwelche Zipperlein tagsüber, hier kneift es und dort zieht es und dergleichen, aber sie können neokortikal über unsere Großhirnrinde gewissermaßen in Schach gehalten werden. Wenn es aber zu Dauerstresssituationen kommt, dann senkt sich diese Wahrnehmungsschwelle ab und diese Spitzen, die wie vorher irgendwo unterhalb der Wahrnehmungsschwelle hier sind, die da mögen Angst sein oder Erschöpfung oder Schmerz empfinden, werden dann überdeutlich Kraft des Stresses, dem wir ausgesetzt sind, wahrgenommen. So. Stress ist also ein Auslöser psychosomatischer Störungen, aber das alleine reicht nicht, sondern epigenetische Bedingungen sind wichtig, archaische Verhaltensprogramme, die außer Rand und Band geraten und natürlich unser psychosoziales Umfeld. Wenn es nicht wohlwollend ist, wenn es nicht kooperativ ist, dann bilden sich natürlich solche psychosozialen Narben aus, die dann insgesamt eine vulnerable Persönlichkeit ausmachen. Also kommt es sehr stark darauf an, wie A, B und C zusammenspielen, damit dann so oder anders reagiert wird. Wenn dann noch Stress dazukommt, kann man sich vorstellen, dass es dann zu Verkörperlichungen kommt von diesen ganzen Empfindungen. Also das, was wir als Somatisierungen bezeichnen. Also, ich fasse zusammen, unser Gehirn ist ein Beziehungsorgan. Stress ist ein überlebenswichtiges Alarmsystem. Aber wenn es zu Dauerstress kommt in einer komplexen Beziehungswelt, dann wird uns dieses Alarmsystem zum Verhängnis und führt dazu, dass wir die Kontrolle über Stimuli verlieren. Bitte immer dran denken, A, B und C sind wichtig. Das heißt also sowohl unser Bauplan, unsere Genetik als auch unser psychosoziales Umfeld sind natürlich wichtige Player in diesem Zusammenspiel. Nun, es kommt also sehr stark darauf an, wie wir Situationen bewerten. Je nachdem, ob Sie Stress lesen oder vielleicht einfach das Ganze mal von der anderen Seite her anschauen, könnte es sein, dass dann diese Stressreaktion vielleicht ausbleibt.
Professor Pascal Calabrese informierte uns darüber, wie Stress entsteht und wie er zu psychischen Erkrankungen führen kann. Und mit seinem zweiten Teil machen wir, wie angekündigt, jetzt auch sofort weiter. Ein Problem psychischer Erkrankungen können Sexualstörungen sein. Wobei das in der Abgrenzung zwischen Erkrankung und Störung auch in Fachkreisen nicht immer so leicht ist. Also fangen wir einfach an. Jede und jeder von uns hat Phasen, in denen das mit dem Sex mal besser, mal weniger gut läuft. Dann, so erklärt uns die Wissenschaftlerin gleich, sei das also normal mit uns. Erst wenn das mit dem Sex mindestens 6 Monate am Stück nicht mehr klappt, kann die Diagnose eindeutig gestellt werden. Sex hat nämlich nicht nur mit Geilheit und Lust zu tun, ganz gleich, wie ihr das nennen wollt. Nach der Charta der Vereinten Nationen liegt ein ernstes Problem mit unserer Gesundheit vor, wenn wir ein halbes Jahr lang keine sexuelle Lust verspüren. Sagen wir mal als Beispiel für uns Männer, wer 6 Monate keine Erektion mehr hat, dessen Risiko wächst, in den nächsten 5 Jahren einen Herzinfarkt zu bekommen und das um sage und schreibe 70%. Also Alarm pur. Seht zu, ihr Männer, dass ihr regelmäßig Erektionen habt, damit ihr gesund bleibt. Wie das gehen kann, erfahrt ihr Jungs in den nächsten Minuten und ihr Mädels auch. Was für den Mann die mangelnde Erektionsfähigkeit ist, ist für die Frau eine zu trockene Scheide. 100 Milliliter Flüssigkeit müsst ihr für einen gelungenen Sexualakt schon produzieren, sonst habt ihr echte Probleme. Los geht's.
Jetzt fragen mich viele Leute, wie komme ich eigentlich als Internistin dazu, mich mit Sexualität zu beschäftigen? Was hat denn das damit zu tun? Hier sehen Sie die Patienten, die bei uns in den Ambulanzen immer behandelt werden. Das sind die Patienten mit Diabetes, mit Bluthochdruck, mit Fettstoffwechselstörung und Übergewicht. Eigentlich ist das die Katastrophe unseres Jahrtausends. Wenn Sie sich denken, dass jeder Dritte von uns 2050 an einer dieser Erkrankungen leiden wird. Und all diese Patienten haben auch Sexualfunktionsstörungen. Und zwar in einem Ausmaß bis zu 90%. Bei Diabetikern ist es das Cortisol, das den Hunger in der Stresssituation auch noch mit beflügelt. Bei der Adipositas ist es ebenfalls die sogenannten Stressesser. Wir wissen, dass Stress den Sympathikotonus erhöht und dadurch zu Blutdruck und auch Fettstoffwechselstörungen kommen kann. Allgemein zur Sexualität ist es mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass Sexualmedizin, das ist keine gemachte Medizin, nichts von den Pharmafirmen erfunden ist. Es ist etwas, was in der WHO-Charta 2006 als wichtiger Anteil der Gesundheit verankert ist. Es ist auch für die Menschen wichtig und zwar nicht nur für die Jungen und Schönen, nein, sondern auch für die Älteren. Wenn man sieht, der Anteil der Menschen über 70, die bereits noch immer sich so zur Sexualität bekennen und es auch praktizieren, steigt dramatisch an, wenn man die Jahre von 1970 mit 2001 vergleicht. Also Sexualität ist im Alter wichtig, aber auch bei chronischen Erkrankungen. Man weiß von großen Untersuchungen, dass gerade für chronisch kranke Patienten die Sexualität gemeinsam mit der finanziellen Unabhängigkeit die beiden Glücksfaktoren sind. Und die Sexualität ist natürlich multifaktoriell. Das biopsychosoziale Paradigma, wo es einerseits die Biologie natürlich gemeinsam mit der Psychologie, mit dem Geist, mit dem Kontext und der Partnerschaft in einem Wechselspiel sein muss. Und all diese Parameter können von Stress beeinflusst werden. Sexualität ist auch gesund. Ganz im Gegenteil, so dass wir vielleicht das gehört haben. In unserer Jugend ist es so, dass während der akuten Sexualität positive gesundheitsfördernde Faktoren freigesetzt werden. Es ist eine Reihe von Hormonen. Das Oxytocin, das neben all den bekannten Wirkungen auch noch antidepressiv wirkt zum Beispiel. Endorphine werden freigesetzt. Das Dopamin, das Glückshormon überhaupt, auf das komme ich später auch noch zu sprechen. Auch das Prolaktin. Das Prolaktin hat zwei verschiedene Faktoren. Es wirkt einerseits akut, macht dieses Gefühl der Sattheit, der Zufriedenheit gleich nach dem Orgasmus, das sicher viele von Ihnen kennen. Chronisch hat Prolaktin eher den Einfluss, dass es die Gonadotropin-Release, also die Freisetzung von LH und FSH hemmt und dadurch eher zu einer Verminderung der Libido führt. Das Gleiche gilt auch für Immunglobuline. Wie in der akuten Phase vom Stress ist es auch in der akuten Phase vom Sex, kommt es zu einer Aktivierung des Immunsystems. Bei chronisch anhaltenden Stresssituationen wird das Immunsystem deaktiviert. Aber wenn Sie jetzt dann später nochmal in Erinnerung haben, die erste Phase, sozusagen die positive Phase des Stresses, hat sehr, sehr viel mit Sexualität gemein. Insgesamt ist es beziehungsfördernder und arbeitsfördernd und führt natürlich dann auch wieder zur Stressreduktion. Was sind jetzt Sexualfunktionsstörungen? Die sind nach den DSM-5, den Kriterien, ganz klar definiert. Sie müssen für einen befristeten Zeitraum, zumindest für 6 Monate, anhalten und sie müssen auch einen Distress, also ein Leiden, verursachen. Nur dann ist es als Sexualfunktionsstörung definiert, weil jeder von uns hat im Leben manchmal Phasen, wo man mehr oder weniger Sex hat, Krisen, Schwangerschaft, Jobwechsel, was auch immer. Also es muss ein langanhaltender und ein leidvoller Zustand sein. Und dazu gehören eben die Schmerzstörungen, Penetrationsstörungen, dann die Störung der genitalen Erregung und der Libido-Störungen und dann die große Gruppe der Orgasmusstörungen. Und was auch noch ganz, ganz wichtig, besonders für Frauen, ist das Körpergefühl. Denn nur wer sich in seinem eigenen Körper wohlfühlt, der kann auch guten Sex haben. Der ist sexy, egal wie er objektiv ausschaut. Bei Frauen ist es häufig doch so, dass sie darunter leiden, nicht irgendwelchen perfekten Kriterien zu entsprechen. Und gerade auch beim Stress kommt es häufig zum Frustessen und damit Veränderung der Körperwahrnehmung. Wie schaut es nun bei Männern aus? Männer haben auch eine Reihe von Sexualfunktionsstörungen. Die häufigste ist die Erektionsstörung. Dann gibt es natürlich das verminderte sexuelle Verlangen, das hauptsächlich durch das Testosteron, den Testosteronmangel ausgelöst wird. Dann verschiedene Formen der Erregungsstörungen, der vorzeitige Samenerguss oder verschiedene Formen von Orgasmusstörungen. All das kann durch stressige Situationen beeinflusst werden. Ich zeige Ihnen dann später auch noch, wie das genau funktioniert. Und wir sehen, dass die Erektionsstörung doch eine sehr prävalente Störung ist, gerade bei älteren Männern. Über 70-Jährigen sind es über 44%. Nun komme ich schon zu den Stresstheorien. Die erste Stresstheorie, die mir sehr wichtig erschienen ist, ist von einem Österreicher, Österreich-Ungarn eigentlich, als Medizinstudent damals entdeckt worden. Der hat gesehen, es gibt ein Syndrom des Krankseins. Das hat er bei allen Krankheiten immer wieder gefunden. Ob es jetzt Krebskranke waren, ob die Leute einen Schock hatten, was auch immer. Es war einfach ein Syndrom des Krankseins. Und es hat sich immer genau gleich gezeichnet. Also eine Verkleinerung des Abwehrgewebes, eine Vergrößerung der Nebenniere und auch Magen-Darm-Blutungen hat es gegeben. Und dieses konnte er auch im Tierversuch, also im Rattenversuch, dann wiederholen. Ist dann nach Kanada 1934 ausgewandert und hat dann diese Stresstheorie, dieses generalisierte Anpassungssyndrom, das ist eigentlich die Stresstheorie, auf der alle anderen aufbauen, entwickelt. Es kommt zur Alarmreaktion, die, wie gesagt, auch eine sehr positive Reaktion sein kann. Hier ist der Sympathikotonus erhöht, das Adrenalin ist erhöht, dann kommt es zur Resistance, also die Antwort auf die Stressreaktion, wo der Sympathikotonus etwas abnimmt und auch der Parasympathikus wieder zum Zugriff kommt. Da ist das Cortisol, das vorantreibende Hormon. Und dann, wenn das alles nichts nützt, die Nebenniere ausgebaut ist, die Glykogenspeicher leer sind, dann kommt es zur Exhaustion, also zur Erschöpfungsreaktion. Es gibt unterschiedliche Formen von Stress. Wir haben diesen guten Stress, den Eustress. Der ist gekennzeichnet durch eine Herausforderung, durch eine Erregung, durch eine Aufregung, durch eine gute Aufregung, die uns auch ein Glücksgefühl danach ergibt. Und die ist sehr ähnlich auch mit einer guten Sexualität zu vergleichen. Anders ist natürlich der Distress, wo wir keine Bewältigungsstrategien gelernt haben, wo es zu Frustration, zu Müdigkeit und zum Burnout kommt. Nun, das adaptierte moderne Stressmodell nach Bruce, das versucht aus allen möglichen Theorien jetzt eine Einheit zu machen, eine sozusagen Arbeitsbasis, da sieht man, es kommt einerseits auf den Stressor an. Ist der Stressor jetzt positiv für mich? Ist der Stressor negativ oder ist er neutral? Dann kommt es natürlich auf den Stressempfänger an. Wie ist der? Ist der jetzt empfindlich? Änderungen der Resilienz? Und all das mündet dann in so eine sogenannte Allostase-Reaktion. Das bedeutet, wir erreichen eine Stabilität des neuen Stresszustandes durch Änderung. Das können wir bei gutem, kontrolliertem Stress sehr gut kompensieren und aushalten. Aber wenn dieser Stress nun durch eine allostatische Überladung kommt, dann kommt es zu der sogenannten Wear-and-Tear-Reaktion, wo man einfach ausgeworfen wie ein alter Schuh wird, die eben mit dieser Exhaustion-Reaktion zu vergleichen ist. So, und was hat das jetzt alles mit der Sexualität zu tun? Das kann ich Ihnen ganz kurz präsentieren. Hier sehen wir unser Hirn, das Stressoren ausgesetzt ist und dann anfängt, verschiedene Substanzen freizusetzen. Einerseits das Immunsystem, haben wir schon gesprochen, so als eine Vermehrung, eine Steigerung der gestärkten Immunität in der akuten Phase, eine verminderte Immunität im chronischen Stress. Aber wenn Sie sich jetzt Sexualität im Auge behalten, dann schauen Sie vielleicht auch den Sympathikus an. Über dem Sympathikus wird direkt aus dem Nebennierenmark wird Adrenalin freigesetzt und die Sympathikusreaktion ist schon auch für die Erregung verantwortlich, das kennen Sie alle. Aber wenn Sie dann in der Erregungsreaktion, wo der Penis dann erschlafft, die glatten Muskulaturen erschlaffen, es zur Blutfüllung kommt, wenn da der Sympathikus überwiegt, dann kann es zu keiner Erektion kommen. Also hier haben wir schon einmal einen Pathomechanismus, wo es zu einer vermehrten Beeinflussung der Sexualität kommt. Andererseits dann das Cortisol, haben wir auch immer wieder erwähnt. Das Cortisol hat neben all diesen Eigenschaften, die Sie sicher mehrfach gehört haben, eine direkte Wirkung auch auf die Gonadoliberalin-Freisetzung. Das heißt, Cortisol wirkt direkt auf die Entstehung von den Sexualhormonen und hemmt diese. Dann gibt es noch verschiedene andere Faktoren, wie das Vasopressin und Beta-Endorphine, die auch die Gonadoliberin-Freisetzung beeinflussen. Und relativ neu, seit 2009, hat man noch einen Faktor gefunden, der ist im Tierreich gefunden worden, das ist das Gonadoinhibin, das auch direkt das Brutverhalten bei Vögeln beeinflusst. Und bei Säugetieren hat man ein ähnliches Peptid, das RF-Amide-Related Peptide, gefunden. Das heißt, auch langfristig, es wird, wenn man in chronischen Stresssituationen ausgesetzt wird, die Fruchtbarkeit, die Bildung der Sexualsteroide gehemmt. Und die sind es natürlich, die ganz, ganz wichtig für den Sexual Response Cycle, für die Sexualität sind. Es sind einerseits natürlich die Sexsteroide, für die ich schon gesprochen habe, das Testosteron, das 17-Beta-Östradiol und andere. Dann sind es die zerebralen Monoamine, die für Sexualität ganz wichtig sind. Allen voran das Dopamin, das das Belohnungssystem beflügelt und die Neuropeptide, auf die ich jetzt im Einzelnen eingehen kann. Und Stress kann alle diese drei Systeme beeinflussen. Vielleicht noch kurz davor das Modell von John Bancroft, das ist der ehemalige Leiter des Kinsey-Instituts in Indiana, wo ich auch die Ehre hatte, seine Vorlesungen besuchen zu dürfen. Der hat dieses duale Kontrollmodell entwickelt, wo du einerseits eine Aktivierung und gleichzeitig eine Deaktivierung hast. Also im Sexual Response Cycle muss immer beides in einer Art Balance stehen. Und da sieht man eben auch wieder die entsprechenden Hormone, das Noradrenalin, das Dopamin und das Oxytocin auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Prolaktin, Serotonin und Opioide. Merken Sie sich vielleicht Serotonin. Serotonin ist eigentlich niedrig. Hohes Serotonin stört den Sexual Response Cycle. Und da ist auch wieder ein Link zu den Antidepressiven, die wir auch heute schon besprochen haben, wo du Antidepressiva gibst und dann den Damen quasi damit auch noch manchmal ihre Sexualität zu der Depression auch noch wegnimmst. Diese neuroendokrinologischen Veränderungen kann man interessanterweise auch elektrophysiologisch darstellen, und zwar mit einem sogenannten FRMI, einem Perfusions-MRI, wo bestimmte Areale, die eben in einer Reaktion vermehrt durchblutet sind und andere eben vermindert durchblutet sind. Und das kann man ganz klar bei den Menschen darstellen, die zum Beispiel frisch verliebt sind. Wenn man frisch verliebt ist, dann sind die Areale, die für angenehmes Denken, für angenehme Empfindungen, zum Beispiel das limbische System, der Hippocampus, die Insel, die sind alle stark aktiviert und stark durchleuchtet. Und gleichzeitig sind die Areale, die wir brauchen, zum Beispiel, um vernünftig zu denken, der präfrontale Kortex, aber auch die Amygdala ist deaktiviert. Das sind reproduzierbare Daten. Also das heißt einerseits die Aktivierung der positiven Areale, Deaktivierung der negativen Areale. Das gleiche haben wir beim Orgasmus auch. Der Orgasmus ist sozusagen in der Sexualmedizin die Wiederholung der frischen Verliebtheit. Damit auch immer wichtig, um sozusagen die Paarbindung weiterhin aufrechtzuerhalten. Und fragt man sich, ist das jetzt Liebe oder ist es eine Zwangsneurose? Also endokrinologisch, neuroendokrinologisch, elektrophysiologisch kann man das nicht unterscheiden. Es ist genau das gleiche Profil des frisch Verliebten wie eines Zwangsneurotikers. Was macht nun der Stress? Der macht eben, wie gesagt, auch wieder dosisabhängig, teilweise genau die gegenteiligen Mechanismen. Wir haben gesagt, Frontalhirn abgeschaltet, blind vor Liebe. In der Stressreaktion in der ersten Phase ist das Frontalkortex ganz stark durchblutet. Da muss ich ja überlegen, laufe ich weg oder kämpfe ich oder mache ich was anderes? Also hier haben wir schon den ersten Widerspruch. Die Amygdala in der Stressphase ganz stark aktiviert. Die reguliert quasi den gesamten vegetativen Komplex, der weiter runtergeht und beeinflusst meine Reaktionen. Im Orgasmus muss das abgeschaltet sein. Wer seine Amygdala aktiviert hat, wird Probleme haben, die Kontrolle loszulassen. Der wird Orgasmusprobleme bekommen. Das Gleiche mit dem limbischen System, das Belohnungssystem, ist natürlich in einer Eustress-Situation aktiviert, ist natürlich in einer frischen Verliebtheit beim Sex aktiviert. Ein Distress wird im Bereich des limbischen Systems, das natürlich sich negativ auswirken. Negative Emotionen stehen im Vordergrund und es kann sogar zu neurobiologischen Veränderungen kommen. Und dann schaltet sich natürlich das Reptilien, das alte, das Stammhirn ein und dann kommen die entsprechenden Reaktionen auf den Stress. Wir sehen hier sowohl in einer Studie von der Cindy Meston, die hat gezeigt, dass Frauen, die unter chronischem Stresssyndrom leiden, sowohl die genitale als auch die zerebrale Erregung vermindert ist. Und es kommt eben durch den Einfluss des Stresses zu einer verminderten sexuellen Antwort. Was passiert jetzt, wenn diese zerebralen Monoamine gestört sind? Das ist auch heute schon gefallen. Die Depression ist bereits in der Epidemiologie, in klinischen Erkrankungen, bereits die Nummer zwei. Also das heißt, die Depression ist massiv im Ansteigen. Und das sind gerade die Frauen, das geht aus einer Studie des Hauptverbandes der Sozialversicherungen hervor, junge Frauen, also relativ junge Frauen, über 40, bekommen bis zu 30% Antidepressiva verschrieben, ohne dass eine klinische Diagnose einer Depression steht. Und was passiert dann? Dann hat natürlich Depressionen Einfluss auf die Sexualität. 2- bis 3-fach erhöht das Risiko für Sexualfunktionsstörungen. Umgekehrt wieder die Sexualfunktionsstörungen erhöht um 70% das Risiko, eine Depression zu erlangen. Und dann hat man noch das Problem mit den Antidepressiven. Das, was die Depression macht, kann chronischer Stress auch. Auch das kann man im MR sehr gut darstellen. Hier haben wir gesunde Frauen, denen man im MR einen Pornofilm vorgespielt hat. Und man sieht ganz deutlich hier hinten, der visuelle Kortex ist angeregt, sie schauen ihn sich an und verarbeiten einfach die Reize. Was passiert nun, wenn sie gestresst sind oder wenn sie depressiv sind? Da verändert sich auch schon die Aufnahmefähigkeit. Wir sehen hier ein sehr unterschiedliches Aktivierungsmuster. Das bedeutet, dass Depression, der Stress bereits die Perzeption, also die Wahrnehmung verändert. Andererseits kann es natürlich auch Sexualität als Coping-Mechanismus eingesetzt werden. Man sieht das bei der Depression und bei der Angststörung ist es so, dass meistens die Sexualität vermindert praktiziert wird, besonders bei Frauen. Bei Männern ist es manchmal aber auch so, dass es einen Anstieg zum Beispiel bei der Angststörung, Sexualität als Coping-Mechanismus, als Bewältigungsstrategie. Der Stress reagiert eher so wie die Depression. Was macht nun die Hyperprolaktinämie mit der Sexualität? In chronischen Stresssituationen kommt es zur Ausschüttung von vermehrtem Prolaktin. Andere Ursachen dafür sind natürlich Prolaktinome, Mikro- und Makroprolaktinome. Und eine ganz, ganz wichtige Ursache, die sehr häufig vergessen wird, eine ganz, ganz große Zahl von Medikamenten kann eine Hyperprolaktinämie verursachen. Da sind natürlich vor allem die Psychopharmaka der älteren Generation mitverantwortlich. Und hier sehen Sie einen Patienten, der von seiner Freundin geschickt wurde, weil er akut Libidoverlust hatte, war kurze Zeit mit ihr zusammen und hat dann einfach nicht mehr wollen. Also Hyperprolaktinämie verursacht einen Libidomangel. Wir sehen hier, dass im Orgasmus eben das Prolaktin hoch ausgeschüttet wird. Es steigt stark an, bei Männern stärker als bei Frauen. Interessanterweise vielleicht auch, wenn man sich den Sexual Response Cycle anschaut, ist es so, dass Männer eher nur monoorgastisch sind, Frauen sind multiorgastisch. Könnte eventuell das Prolaktin ein Grund sein, weil das Prolaktinspiegel ist niedriger. Das heißt, Prolaktin ist wichtig für die Refraktärphase. Das Gewebe ist dann nicht mehr für Reize empfindlich. Und auch beim akuten Herzinfarkt, da steckt auch das Prolaktin an, also als Stressmarker, und hat auch eine gewisse prognostische Bedeutung im Rahmen, ob es jetzt zu kardiovaskulären Komplikationen gibt. Bei der chronischen Hyperprolaktinämie, da kommt es ganz deutlich zu einer Gynäkomastie, einer Galaktorö, Fertilitätsstörungen treten ein. Es verändert sich eben die Refraktärperiode nach dem Orgasmus und die Libido-Störung und Erektionsstörung treten ein. Jetzt möchte ich ganz kurz noch die Rolle von Oxytocin beleuchten, weil das eine Studie ist, die wir selbst im AKH Wien durchgeführt haben. Da ging es darum zu schauen, ob Oxytocingabe einen Effekt auf die Sexualität hat. Warum das auch ganz wichtig beim Stress ist, weil es gibt eine genderspezifische Stressverarbeitung. Weil wir kennen ja ganz klassisch das Modell, die Stressantwort ist Fight or Flight. Diese Antwort scheint eher bei Männern wichtig zu sein oder von Männern praktiziert zu werden. Und bei Frauen ist es eher diese Antwort Tend and Befriend. Und warum ist das so? Man hat gesehen, dass bei Frauen im Stress auch Oxytocin ausgeschüttet wird und sie dann sozialen Kontakt suchen, um den Stress besser zu bewältigen. Bei Männern wird auch Oxytocin ausgeschaltet, aber es scheint auch das relativ vermehrte Testosteron eher diese Fight and Flight Reaktion ausgeübt zu werden. Das Oxytocin ist das bekannte Kuschelhormon, das wichtig für Vertrauen, für Bindungsfähigkeit ist, das wichtige Rolle beim Paarungsverhalten. Sie kennen sicher alle diese ganz bekannte Studie mit den Berg- und Feldwühlmäusen, wo man gesehen hat, dass die Wühlmäuse die Rezeptoren für Oxytocin im Hypothalamus vor allem haben, es vermehrt zu monogamen Verhalten versus die Feldwühlmäuse, die das nicht haben, zu polygamen Verhalten neigen. Und dann natürlich ist es auch wichtig in der Geburt, Austreibungsphase, in der Stillperiode und aber auch beim Orgasmus. Erstens einmal steigt der Oxytocinspiegel beim Orgasmus bei der Frau auf das Dreifache an. Und man kann auch bei frisch Verliebten, wenn man sie mit Nicht-Verliebten vergleicht, einen erhöhten Oxytocinspiegel feststellen. Und was auch interessant ist, man kann sogar sagen, anhand der Höhe des Oxytocinspiegels, ob und wie lange sie zusammenbleiben. Es gibt dazu eine kleine Untersuchung, aber es wäre vielleicht ganz interessant, das epidemiologisch zu erweitern. Was haben wir nun gemacht? Wir haben den Damen, die schon nicht mehr ganz jung schon waren, schon über 50 Jahre in langjährigen Beziehungen, bereits 17 Jahre in einer Beziehungsdauer waren, eine Reihe von Komorbiditäten und auch Krankheiten hatten, denen haben wir Oxytocin-Nasenspray gegeben, und zwar in einer relativ hohen Dosierung, 4 Hübe pro Nasenloch, und zwar innerhalb von 50 Minuten vor der geplanten Sexualität, weil das Oxytocin eine relativ kurze Halbwertszeit hat. Und haben dann dieses Studiendesign, schaut komplizierter aus, als es ist. Es ist eine placebo-kontrollierte, prospektive, randomisierte Studie gewesen mit einem Crossover in der Mitte. Also jeder quasi war seine eigene Kontrollgruppe. Und die Patienten und auch die Partner haben Tagebücher geführt über ihr Sexualverhalten. Und sie haben eine Reihe von Fragebögen ausgefüllt, weil die weibliche Sexualität schwieriger als die männliche zu messen ist, gibt es eine Reihe von Fragebögen, die die Damen dann netterweise ausgefüllt haben. Und weil das so kompliziert ist, das Fragebögen ausfüllen, haben wir sogar eine 4-wöchige Run-In-Phase gehabt, und damit sie das lernen. Was sind nun die Results dieser Studie? Also auf dieser Seite sehen Sie die Scores, wo hier die Gesamtsexualität beschrieben wird, dann das Desire, dann ist auch ganz wichtig der Stressscore, der rübergelegt wurde, das ist der, wie gestresst sind Sie mit Ihrer Sexualität, und dann noch einmal einen speziellen Score für Desire. Und dann haben wir auch noch einen HAM-Score, einen Depression-Score auch drüber gelegt. Sexualität, Depression, Stress, das ist ja alles eins irgendwie. Und was wir gesehen haben, wir haben eine tolle Wirkung gesehen. Wir haben gesehen, dass die Gesamtsexualität sich verbessert, dass das Desire sich verbessert, der Stress deutlich runtergeht und auch die Depression sich, es waren eigentlich keine richtig Depressiven, weil die waren eh sowieso ausgeschlossen, aber der Depression-Score hat sich ebenfalls deutlich verbessert. Genauso gut wie unter Placebo. In manchen Domains war das Placebo sogar besser als das Oxytocin. Die Studie ist trotzdem sehr gut publiziert worden, toi, toi, toi. Aber wie gesagt, für die Substanz ist es natürlich zumindest, was Sexualität betrifft, jetzt kein großer Renner geworden. Aber was wir daraus geschlossen haben, ist, dass es doch wahrscheinlich auf mehr ankommt. Gerade, dass die Frauen so gut auf Placebo reagieren. Wir haben dann gesehen, die haben angefangen, miteinander zu sprechen. Die haben die Fragebögen gemeinsam ausgefüllt. Plötzlich wusste sie, die sich eigentlich in ihrem Körperbild nicht gut gefühlt hat, dass er diese Rollen eigentlich ganz gerne hat, die da um ihren Bauch spielen. Damit hat sie sich besser gefühlt. Wir haben dann die Fragebögen ausgewertet und das Tagebuch und haben einfach gesehen, dass sich die Kommunikation in der Paarbeziehung deutlich verbessert hat. Und das alleine hat schon geholfen, die Sexualität um 30% zu steigern. Und natürlich auch zu einer deutlichen Stressreaktion, verminderten Stressreaktion geführt. Dann komme ich noch ganz kurz als Internistin auf die Endothelfunktion zu sprechen, die auch ganz, ganz wichtig ist für eine gute Sexualität. Wie Sie alle wissen, ist eine Erektionsstörung ja bereits ein etablierter, anerkannter Risikofaktor für einen Herzinfarkt. Sie haben ein 70% erhöhtes Risiko, in den nächsten 3 bis 5 Jahren einen Herzinfarkt zu haben, wenn Sie eine Erektionsstörung haben. Es gibt auch eine ganz gute Studie dazu, dass verheiratete Männer länger leben, wenn sich die Frauen besser um sie kümmern. Weil wenn er nicht mehr kann, dann schicke ich ihn zum Arzt. Damit haben sie dann auch sozusagen die Sexualität als wichtigen Prädiktor oder als wichtigen Compliance-Faktor mit an der Hand mitzuführen. Was macht jetzt der Stress auf die Endothelfunktion? Es kommt zu einer chronischen Inflammation, es kommt zu einer erhöhten Sympathikusaktivität, es wird das vermehrt Angiotensin freigesetzt, was alles die Endothelfunktion verschlechtert. Das Nitric Oxide, das ist ja auch ganz, ganz wichtig in der erektilen Dysfunktion, also in der Erregungsstörung. Das ist ganz wichtig, BDE5-Hämmer erhöhen die Nitric Oxide, also die Stickstoffmonoxid-Availability in den glatten Muskelzellen. Das machen sie aber in allen anderen Gefäßen natürlich auch, waren wir ursprünglich als Antihypertensiva entwickelt worden. Das ist eine Studie von uns, die wir schon vor längerer Zeit mal publiziert haben. Da haben wir oxidativen Stress durch Infusionen von Fetten in jungen, gesunden, 25-jährigen Männern selber verursacht. Wir haben ihnen Fett-Triglycerid-Infusionen gegeben und man sieht, dass bereits nach 100 Minuten in dieser Gruppe die Endothelfunktion kaputt, zerstört war. War aber wiederherstellbar natürlich, sonst wäre es bei der Ethikkommission nicht durchgegangen. Aber was ich ganz, ganz wichtig mitgeben möchte, ist, dass Lifestyle-Modifikation verbessert ihre Endothelfunktion und damit auch ihre Sexualität. Auch bei der Frau ist es so. Die Frauen werden oft vergessen, wenn sie sich anschauen, wie groß eigentlich die Klitoris ist. Bis 10 cm kann man sagen, sind diese beiden Schenkel. Dann hier haben wir den Winkel, den Körper und die Glanz. Und hier im MR sieht man hier im nicht erregierten Zustand und hier im erregierten Zustand. Auch hier sieht man deutliche Wichtigkeit des Gefäßsystems. Ja, Frauen sind nicht so gut mit ihren Genitalorganen vertraut. Das hat jetzt verschiedene Gründe, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Aber diese Schwellung ist auch ganz, ganz wichtig. Diese orgastische Manschette ist ein wichtiger Teil für den Sexualakt. Und das kann natürlich auch durch Stress, aber auch Steroidhormonmangel und viele verschiedene andere Sachen gehemmt werden. Erhöhtes Cortisol macht aus unserem wunderschönen Sixpack-Mann den One-Pack-Mann, den wir alle gut kennen. Testosteron baut Muskel ab. Klar, wenn kein Zucker mehr da ist, wenn die Reserven erschöpft sind, holt sich das Cortisol, die Fette und die Proteine, baut dann ähnliche Kohlenhydrate auf, die in der Stressreaktion gebraucht werden, um den Stress zu verarbeiten. Es kommt zur Glukoseintoleranz, Insulinresistenz, Auftreten von Diabetes. Testosteron ist niedrig, LH, FSH ist niedrig und natürlich hat das einen ganz großen Einfluss auf die Erektionsfähigkeit. Ohne Testosteron ist die Erektionsfähigkeit dramatisch eingeschränkt. Direkt im Schwellkörper haben wir die Effekte hier einerseits durch den Sympathikotonus. Im Stress ist der Sympathikotonus erhöht. Das heißt, wir haben eine verminderte Erschlaffung der glatten Muskelzellen im Schwellkörper, was ich vorher schon gesagt habe. Zusätzlich den Testosteronmangel, die Erregungsfähigkeit nimmt deutlich ab. Wie schaut es jetzt aus mit der Fruchtbarkeit? Hier ist eine Studie, die Libanesen im libanesischen Bürgerkrieg durchgeführt wurde. Man sieht auch, dass der chronische Stress auch einen Einfluss auf die Spermiogenese hat. Man sieht deutlich, dass das Volumen abnimmt. Die Spermienkonzentration im Promilliliter ist im Kriegszustand deutlich niedriger als im Post-War-Zustand. Also danach steigt sie wieder an. Also das macht auch der chronische Stress. Der chronische Stress verändert auch die Qualität der Spermien. Das Gleiche gilt natürlich auch für Frauen. Frauen haben eine sehr hochkomplexe Scheidenstruktur. Auch hier wieder ein vaskuläres Gefäßsystem, wo eine intakte Endothelfunktion nötig ist. Lubrikationsflüssigkeit, die Flüssigkeit der Liebe, wo 100 Milliliter in der Minute manchmal produziert werden müssen, um einen Sexualakt aufrecht zu erhalten, ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Unter anderem eben ist es das VIP, vasoaktives intestinales Peptid, das diese Aktion ermöglicht. Und hier haben wir auch Rauchen, Stressmangel, Östrogenmangel, all das kann auch die Lubrikation selbst stören und damit natürlich sich negativ auf die Sexualität auswirken. Wenn es nicht genügend Flüssigkeit gibt, kommen die Schmerzstörungen zum Tragen. Jetzt bin ich eigentlich schon beim Schluss meines Vortrages. Ich möchte Ihnen dann vielleicht noch 2, 3 Denkanstöße mitgeben. In der Sexualität ist es ein bisschen wie mit Sport. Alle kennen Sie diese kardialen Sportgruppen, Koronarsportgruppen nach dem Herzinfarkt, aber es ist auch Aufrechterhaltung des genitalen Gefäßsystems, hängt auch mit Einsetzung der Funktion zusammen. Also wer nicht trainiert, der verliert, nicht nur im Herzbereich, nicht nur im Gefäßbereich, auch im Genitalbereich. Ganz wichtig, die Gewichtabnahme. Im Bauch da drinnen ist ja auch die Fettgewebsaromatase erhöht. Das heißt, Sie haben jetzt nicht nur die verminderte Testosteronproduktion, sondern Sie haben auch die vermehrte Konversion von Testosteron in Östrogen. Das gilt vor allem für Männer. Bei Frauen ist es nicht so relevant. Auch hier ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Bauch sozusagen wegkommt oder zumindest ein BMI unter 30 erreicht werden soll. Ganz wichtig, die optimale Blutzuckereinstellung. Alle Blutzucker, also Glucose, das ist ein oxidatives Stressgift, ja, macht die Gefäßfunktion kaputt, macht auch die Nerven kaputt, stört die Vasa nervorum, damit kommt es zu Polyneuropathien, vermindertes Berührungsempfinden, vermindertes Empfinden überhaupt. Also auch hier ist wieder der Connex zum gesunden Leben. Die optimale Blutdruckeinstellung ist auch ganz, ganz wichtig, optimale Fettstoffwechseleinstellung ebenfalls. Und was auch wichtig ist, es gibt eine sehr große Untersuchung über 500 Frauen, die haben keine andere Intervention gehabt, außer dass sie eine mediterrane Diät eingehalten haben. Und man hat gesehen, dass bei denen sich die Sexualfunktion deutlich verbessert hat. Beim Sport genauso. Wenn Sie Männer, die bereits eine Erektionsstörung haben, auf das Rad setzen oder besser wahrscheinlich laufen. In der Studie haben sie es mit Fahrrädern gemacht. Sie haben ältere Herren mit Erektionsstörungen auf das Fahrrad gesetzt, haben sie ein halbes Jahr lang 3-mal in der Woche Radfahren lassen und 30% von ihnen hatten dann keine Erektionsstörung mehr und hatten auch keine sozusagen Medikamente, also Sildenafil oder andere BD5-Inhibitoren mehr gebraucht. Also Sport, das kann was, ja. Da hat man Frauen untersucht, die peri- und postmenopausal waren, stark unter dem Klimakterium bereits gelitten haben und aufgrund von unterschiedlichen Gründen keine Hormone einnehmen wollten oder konnten, randomisiert und einfach mit ihnen Yoga gemacht und sie dazu angeleitet, das auch weiter selber zu tun. Und man sieht deutlich, dass sich einige Parameter in der Sexualität deutlich verbessert haben. Das sexuelle Verlangen hat sich erhöht. Sie haben sich häufiger in Intimität, sexuelle Intimität wieder eingelassen. Die vaginale Trockenheit hat sich sehr stark verbessert, was natürlich auch sehr wichtig ist. Und das Avoiding Intimacy Verhalten, also das Verhalten, dass wenn ich das Gefühl habe, mein Körper ändert sich oder irgendwas stimmt nicht, dann mag ich die Intimität nicht, hat sich auch dramatisch verbessert und sie haben wieder die Sexualität in ihrer Beziehung zugelassen. Der chronische Stress ist es, wie gesagt, der chronische Stress, der diese Belastung, die Überlastung verursacht, führt zu einer deutlichen Abnahme der Sexualität, des Sex-Drives durch unterschiedliche Mechanismen, zu einer deutlichen Abnahme der Fertilität. Bei Frauen werden die Ovulationen einfach abgeschnitten, also dieser LH-Peak, zyklische LH-Peak, der für die Ovulation ja maßgeblich ist, wird einfach abgekappt. Das Cortisol ist erhöht, ganz ein wichtiger Stressfaktor. an Störung des Gleichgewichts dieser zerebralen Monoamine, Neuropeptide und Transmitter, dann die Imbalance des Sympathikus und Parasympathikus. All das führt zu diesen genannten Störungen, Depressionen, Ängsten, Partnerproblemen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und metabolischen Syndrom. Aber die gute Nachricht ist, wie gesagt, man kann es verbessern oder man kann es anhalten oder man lässt gar nicht aufkommen. Lebensstil ist da wieder vorrangig. Jegliche Art der Entspannungstherapien sind ganz, ganz wichtig. Entwicklung von Stressbewältigungsstrategien kann die Sexualfunktion erhalten oder auch wiederherstellen. Also Sex you can, das ist unser Motto. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sex you can hat Manuela Bayerle-Eder uns beigebracht. Männer fahrt Fahrrad oder geht joggen und Mädels macht Yoga. Das wären doch schon mal erste Ansätze. Stress der Sexkiller war nur ein Thema auf dem Medizinikum in Österreich vom 7. bis 10. Juli 2016, über das wir berichten. Nächste Woche geht's weiter mit unserer kleinen Hörsaal-Sommerreihe. Wir horchen in uns hinein, jetzt in der Urlaubszeit, um gesünder zu werden und zu viel Stress adieu zu sagen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.